Gude, gude, gude. Hallo, hallo, hallo.
Gude.
Na, eigentlich müsste ich jetzt Scheiße, 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 Scheiße sagen, wenn wir ja die letzte Woche denken. Aber da wollen wir uns gar nicht so lange aufhalten um das Thema. Kommen wir nachher mal ganz kurz zu. Lassie, wie hast du die letzte Woche verbracht? Wie ist es dir ergangen?
Gut, danke der Nachfrage. Ja.
Was macht Göttingen?
Nee, also, ja, Göttingen steht. Göttingen
bleibt stabil.
Ja, so. Hier nicht anders als überall sonst. Ne? Gerade spitzt sich alles nochmal zu, was die aktuelle Situation rund um Covid-19 angeht. Das ist ja natürlich schon besorgniserregend. Aber darüber müssen wir hier in dem Rahmen jetzt wirklich nicht sprechen, würde ich sagen.
Ich habe mir einen Schreibtisch bestellt. Ich habe keinen Schreibtisch. Ich mache mein Homeoffice vom Küchentisch aus. Und nennenswerterweise hat mir der Paketbote ein Paket in die Hand gedrückt. Ich dachte, geil, mein Schreibtisch, aber der ist ganz schön leicht. Hat einfach die Hälfte vom Paket vergessen. Das heißt, ja, ich muss weiter Homeoffice vom Küchentisch machen. Aber naja, vielleicht habe ich nächste Woche eine neue Location, wo wir den Podcast mal aufnehmen können von, oder ich aufnehmen kann von. Schauen wir mal.
Ich drücke dir die Daumen. Ja. Ja, lass uns doch ganz kurz über dieses Thema da sprechen, das da noch aussteht. Du meintest auch, als wir das letzte Mal hier in dieser Konferenz zusammen gesessen haben, bloß nicht heraufbeschwören. Ich hab's leider heraufbeschwört. Ich habe von der Ladehemmung von Lewandowski in der Champions League gesprochen und meinte, hoffentlich lässt das nicht an uns raus. Hat er nun mal. Ja,
ich habe nicht ganz richtig gelegen in meinem Tipp, du noch ein bisschen weniger, aber gut, so ist das manchmal. Was will man da großartig zu sagen? Hast du es gesehen?
Ich war bei Ikea.
Ja, siehst du, ich war wandern, alles klar, nächstes Thema. Nee, das ist halt auch so, ne? So, es sind halt auch so Spiele auswärts in München, dann denkst du dir, okay, entweder du verbringst einen schönen Nachmittag mit der Freundin oder sowas, oder du nimmst eine Schippe Stress in Kauf und siehst dir an, wie du gegen Bayern fertig gemacht wirst. Ich habe die angenehmere Variante für mich irgendwie ausgesucht. Im Nachgang war es okay. Ich hätte mich natürlich geärgert, hätten wir gewonnen, aber naja, so hatte ich ein ruhiges Wochenende.
Ja, ich habe tatsächlich die erste Halbzeit gesehen. Die erste Halbzeit,
echt?
Ich glaube, bis zum zweiten Lewandowski-Tor. Und dann war ich doch ein bisschen eingebunden in Auswahlen, die man da so tätigen musste. Aber ich hatte, dank des frei zugänglichen WLANs, mein Handy dann auf jeden Fall an, habe mich über das erste Gegentor geärgert, über das zweite, dachte ich mir, okay, jetzt geht die Post ab. Weiter habe ich dann auch nicht mehr geguckt. Genau.
Wer kriegt denn deinen Jagdstolz?
Ja, du, was soll ich dazu sagen? Ich hab mir nicht mal die Ausschnitte am Ende angeguckt. Heißt, die letzten drei Gegentore habe ich wirklich gar nicht gesehen. Aber hier, man muss auch mal sagen, in der Vorwoche, beziehungsweise nicht in der Vorwoche, in der gleichen Woche, ein paar Tage zuvor, hat Atletico Madrid gegen die Bayern eine 4-0 Watsche bekommen. Ganz ehrlich, wenn Atletico 4 bekommt, wir 5, dann ist das doch irgendwo leistungsgerecht, oder? Sag mal.
Ja, wir sind momentan noch ein bisschen schlechter wie Atletico, von daher ist das alles, wir sind ungefähr auf dem Niveau von Bielefeld. Von daher ist das alles halb so wild. Bin da gerade mal am gucken, wer überhaupt da alles reingekommen ist und rausgegangen ist beim letzten Spiel. Ich würde sagen, mein Jagdstolz des Spiels bekommt Markus Schubert, der hat keinen Fehler gemacht. Gut auf der Bank gehockt, nein, keine Ahnung. Ich habe wirklich tatsächlich mir das Ding auch nicht mehr angeguckt. Das ist halt, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber wenn du so eine Klatsche bekommst, hast du auch keinen Bock, dich zu informieren. Es war ja auch nichts Ärgerliches in dem Sinne, dass du sagst, oh wow, irgendwie knapp irgendwie das Ding aus der Hand gegeben oder sonst irgendwas. Aber wenn wir so ein Ding irgendwie krass verlieren, für mich ist das ganze Wochenende damit gelaufen und ich bin ein Mensch, der zieht die Scheuklappen auf. Sagt, no way, ich möchte damit überhaupt nichts mehr zu tun haben. Lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Wir sehen uns nächste Woche, Samstag, 15.30 Uhr.
Ja, geht mir ähnlich. Es ist auch irgendwo, was soll der Stress? Ich meine, wenn wir ein zumindest ein Tor geschossen hätten, hätte ich mal einen Grund gehabt, mir die Ausschnitte anzugucken. Hätte ich sie wahrscheinlich auch komplett angeguckt und nicht bis zum Tor von der Eintracht vorgespult. Ne? Sonst hätte ich mal die kompletten 2-3 Minuten Zusammenfassung gesehen, aber ich kam jetzt so noch nicht dazu und ich vermisse diese, diese Info oder diese Eindrücke, Impressionen auch nicht.
Bist du so ein Typ, der sich, wenn er ein Spiel verpasst und es ist halbwegs gut gelaufen für uns, der sich dann das komplette Spiel auch nochmal in der Wiederholung anschaut? Oder, also ich könnte das nicht. Es gibt ja viele, die irgendwie heimkommen, nehmen sich das vielleicht auf, würden gar nichts davon wissen und gucken sich das ganze Spiel nochmal an. Oder sagst du, okay, ist ja eh gelaufen, ich weiß, wie es ausgegangen ist, die Wiederholung reicht mir, die Zusammenfassung.
Die einzigen Spiele von Eintracht, die ich mir in komplett nochmal angeguckt habe, sind das Auswärtsspiel bei Inter Mailand.
Okay.
Das hatte ich mir angeguckt. Und das DFB-Pokalfinale, das wir gegen die Bayern gewonnen haben, das habe ich mir, glaube ich, 5-mal angeguckt.
Ich kann mich erinnern, es gab ein Fußballspiel, was ich in meiner Kindheit öfters mal geschaut habe, wo ich es nie live gesehen habe. Und das hatte mein Vater damals aufgenommen. Das war die WM 1990, das Endspiel gegen Argentinien. Und irgendwie habe ich das als kleiner Bub, fand ich das irgendwie total, total spannend auf der Videokassette, auf der VHS. Und da habe ich mir ab und zu, wenn mir irgendwie langweilig war, habe ich mir das WM-Finale 1990 gegen Argentinien nochmal reingezogen. Ein paar Jahre später habe ich beim WM-Finale, das war gar nicht das Finale, es war 2014 die WM, habe ich mit dem Argentinien-Trikot im Irish Pub gesessen in Bad Hersfeld. Ich war der Einzige damit, ich wurde ein bisschen blöd angeguckt, aber das war es mir wert. Also ändern sich die Zeiten manchmal.
Sehr schön.
Ja, einen Argentinier haben wir noch bei uns im Team, David Abraham, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Wir wollen uns ja jetzt nicht weiter mit den Bayern beschäftigen. Von daher...
Wir haben letzte Woche definitiv schon viel zu viel und genug über die gesprochen. Heute schon viel zu viel und von daher, guter Punkt. Mund abputze und Lebbe geht weiter.
Lebbe geht weiter und das ist der Punkt, wo wir jetzt einen Cut machen und uns mit dem nächsten Gegner beschäftigen. Allerdings erstmal in der Rubrik
Adlerhorst Classic. Geschichten aus dem Wald.
Die Geschichten aus dem Wald. Wenn man an Werder Bremen denkt, unsere Spiele gegen Werder waren in der letzten Zeit mal so, mal so. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da einen Lieblingsgegner irgendwie von uns stehen haben. Das waren meistens relativ enge Sachen. In den letzten 2 Jahren, glaube ich, haben wir da relativ gut ausgesehen. Zumindest seit wir damals den 34. Spieltag in der Relegation oder vor der Relegation, bevor wir in die Relegation gegen Nürnberg mussten, dort ganz knapp verloren hatten. Da kann ich vielleicht gleich nochmal eine Anekdote erzählen. Aber ich würde mit dir starten, Lassie. Was verbindest du mit Werder Bremen?
Dadurch, dass ich in Göttingen studiert habe, habe ich sehr, sehr viele nordische Fans zwischen den Jahren 2011 und 2015 kennengelernt. Sehr, sehr viele Werder-Fans unter meinen Freunden tatsächlich dadurch. Und dadurch ist es so ein Verein für mich, wo ich dann immer auch an die denke, wo man auch mal gemeinsam die Spiele geschaut hat und dann irgendwie die Missgunst gegenüber Werder geringer ist als gegenüber vielen weiteren Vereinen. Das ist so mein Stand. Alles aus Frankfurt ist scheiße, aber Werder ist zumindest so ein Verein, wo ich sage, gegen die habe ich jetzt nicht so viel wie gegen andere.
Ja, gibt da verschiedene Ansichten, sage ich mal.
Wie ist es denn bei dir? Du grinst gerade so schön.
Ja, ich verbinde mit Werder Bremen so ein bisschen, wenn ich an die früheren Generationen denke, vor allem die engen Duelle um die Meisterschaft mit Bayern München, und da hat man ja schon irgendwo so ein bisschen mit Werder Bremen mitgefiebert, einfach weil es damals der Hauptkonkurrent gegen die Bayern damals war, als Borussia Dortmund auch noch nicht ganz so aktuell war, also die Ära vor Jürgen Klopp, das war, Brösterchen, wir prosten uns gerade zu, die Ära vor Jürgen Klopp, das war in der Werder-Historie auch eine sehr spannende Zeit mit Ailton, Miro Klose, Pizarro, Jean Micou. So super Offensivfußball durch Thomas Schaaf. Für mich hat Werder extrem an Reiz verloren nach der Zeit. Und vor allem ist Werder Bremen für mich unsagbar unsympathisch geworden durch gewisse Personalentscheidungen. Davy Selke hatten wir schon mal angesprochen. Ich finde Florian Kohfeldt jetzt auch nicht den sympathischsten Trainer seiner Zunft. Der mag ein in der Presse ein super hipper, netter, doller Typ sein. Ich finde ihn unsagbar over the top, arrogant und sehr überheblich in manchen Situationen. Und ich hätte, wie soll ich sagen, ich freue mich zwar, dass Werder Bremen in der Liga geblieben ist, aber wie die Mannschaft, das Trainerteam, der Verein sich das letzte Jahr auch präsentiert hat, hätte es mich auch nicht gestört, hätten wir jetzt Heidenheim in der Liga gehabt, obwohl ich in demselben Moment, wo ich das ausspreche, eigentlich Pickel bekomme.
Ja, du sagst einige Wahrheiten. Ein Kohfeldt ist in meinen Augen auch jetzt nicht der größte Sympath. Vergleiche ich gerne so ein bisschen mit Tuchel. Ist eine ähnliche Konsorte. Und das stimmt schon. Die haben unter Schaaf halt eine Ära gehabt, in der sie vor allem für eins standen, für Offensivfußball. Die haben immer die Hütte voll bekommen, aber haben immer auch richtig viele Tore geschossen. Deren Torverhältnis war immer auf beiden Seiten des Doppelpunktes in hohem zweistelligen Bereich ausgestattet. Das war zumindest etwas. Es war aufregender Fußball, weil egal gegen wen die gespielt haben, ob es gegen eine Top-Mannschaft war, ob es gegen eine Kümmeltruppe war, die haben halt immer Spektakel gehabt und aufregende Spiele. Und das ist lange nicht mehr so, das stimmt.
Ja. Gibt es ein Spiel, wo du in spezieller Weise Erfahrungen gesammelt hast oder an welches du ganz gern zurückdenkst?
Adlerhorst Classics, Geschichten aus dem Wald. Da habe ich eine Geschichte mitgebracht im Paket. Ja, eine schöne Geschichte. Ja, wie ich schon sagte, in der Studienzeit ein paar Bremer kennengelernt. Und jetzt muss ich gerade mal parallel schauen, aber ich erzähle währenddessen trotzdem weiter. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es 5-1 oder 5-2 war. Auf jeden Fall war es ein deutlicher Sieg von unserer Eintracht gegen die Bremer. Und das Jahr kann ich dir nicht mehr genau sagen, aber es muss zwischen 2012 und 2015 irgendwann gewesen sein. Da habe ich einen Bremer Kollegen tatsächlich mit in die Westkurve genommen, Oberrang aber nur. Und ich habe ihm vorher gesagt, wir sind zwar im Oberrang, das ist jetzt nicht ganz so das Problem, rund nach unten würde ich dich nie mit hinnehmen, aber trotzdem, du ziehst nichts Grünes an auf jeden Fall, dann musst du erstmal mit ihm diskutieren. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, du, es gibt hier keine Diskussion, du darfst auch gar nicht mal mit was rein. Da habe ich ihm einen Link geschickt, offizielle Regeln im Stadion, Heimfarbenbereich. Darfst du nicht. Okay, hat er sich mit abgefunden. Ja, hat es trotzdem drunter gezogen, aber die Jacke wirklich zugelassen, das ganze Spiel über. Was er aber nicht zugelassen hat, war seine Schnauze. So. Und zwar war das nämlich so, und da brauche ich auf jeden Fall die Stats. Ich glaube, wir waren 1-0 vorne zunächst und dann kam der Ausgleich. Nein, andersherum. Jetzt habe ich es hier. Ah, okay. Das ist das falsche Spiel. Wie auch immer, es ist ein Tor für die Bremer gefallen und er musste auf jeden Fall inbrünstig aufschreien. Ne? Und habe ihm vorher gesagt, wenn, wie auch immer das Spiel ausgeht, was auch immer passiert, sieh zu, dass du einfach ruhig bleibst. Er hat es mir zugesichert und es waren halt wirklich einige Leute, nicht nur gegen ihn, am Ende auch gegen mich, weil sie dann meinten, ja, du hast ihn ja mitgebracht. Ne? Dann war ich auch der Idiot dann in der Kurve. und nach jedem Tor, das von uns folgte, alle auf ihn. Ne? Von unten die komplette Reihe sich umgedreht, Fäuste geballt, immer in seine Richtung. Und es war schon, gab halt einige Tore zu bejubeln und von daher wurde da immer so, wie so ein Pulk hat sich um ihn gebildet quasi. Ich wusste nicht, wie er da rauskommt. Er ist auf jeden Fall unbeschadet rausgekommen, aber er ist auf jeden Fall auch mit sehr... ja, ich glaube, der hat zwei, drei Stunden danach einfach gar kein Wort mehr gesprochen, auch zu mir nicht. Auch ganz normale Fragen nicht beantwortet, wie von wegen, was weiß ich, ich habe das Thema gewechselt und ne, der war einfach nicht mehr ansprechbar. Dachte mir, okay, komm, der braucht einfach seine Zeit. Aber
war das 5-2 gegen Werder 2014? Oder das 4-1? Also das waren zwei Spiele, wo wir ein bisschen höher gewonnen haben. 4-1 war 2012.
Dann wird es das 5-2 gewesen sein. Pass mal auf, ich check das 5-2 gerade mal.
Hat, genau, wir haben geführt durch Alex Meyer. Werder hat in der Halbzeitpause ausgeglichen durch Gebre Selassie. Und dann haben wir genetzt durch Haris Seferovic, nochmal Alex Meyer, Stefan Aigner und Marc Stendera.
Und ich sehe gerade, ja, das war am 7. Dezember und das war nämlich... ein Tag, nachdem wir noch am Nikolaustag in Rotenburg an der Fulda auf dem Weihnachtsmarkt gewesen sind. Da waren wir nämlich da im Stadion. Das war das 5-2. Tatsächlich ist noch ein Tor gefallen. Jetzt nochmal zum Spiel selbst. 1-0 Alex Meyer. Da hat er natürlich noch nicht gebrüllt. Da wusste noch keiner, dass wir einen Veteraner in der Kurve haben.
Feind.
Ein Alien, der da irgendwie sich reingefuchst hat. So, und dann fiel in der 45. auch noch so eine richtig fiese Zeit. Ja, weil zur Halbzeitpause klar war, hier ist ein Werderaner bei uns. Durch Theodor Gebre Selassie das 1-1, wo er dann eben so aufbrüllte. Und dann kam Haris Seferovic mit dem 2-1. Alex Meyer packt noch einen drauf, 3-1. Stefan Aigner, auch ein geiler Kicker gewesen bei uns. Mochte ich immer sehr, auch für seine Spielweise. 4-1 und ja, das 4-2 von Luca Caldirola, das hat dann keinen mehr interessiert. Auch meinen Kollegen nicht. Der hat dann nicht eine Miene verzogen, weil er schon wusste, das Spiel ist sowieso gegessen. Und dann setzte Marc Stendera noch einen drauf. 5-2, Ende, Feierabend.
Ende aus Mickey Maus. Ich habe gerade mal geschaut und mal geguckt. Bei uns war der Felix Wiedwald tatsächlich Tor. Das ist auch ein bisschen überraschend gewesen. Wahrscheinlich hat sich Kevin irgendwie, war der vielleicht verletzt oder gesperrt oder was auch immer. Und von der eigentlichen Mannschaft, genau, Spieler, die jetzt noch spielen könnten am Wochenende, gibt es drei. Und zwar unseren Japaner Makoto Hasebe, die Nummer 20, hat damals schon bei uns im Team gestanden. Und beim SV Werder Gebre Selassie und der eben schon angesprochene Davy Selke, damals noch ganz jung für Werder unterwegs gewesen. Aber die hatten eigentlich schon ein ganz gutes Team, Zlatko Junuzovic, Finn Bartels, Prödel, Lukimia und so weiter und so fort. Ist ja nie so eine richtig tolle Truppe gewesen in der Zeit, aber auch ja, zum Abstieg hat es, ich hätte jetzt beinahe gesagt leider, aber zum Abstieg hat es nie so richtig gereicht beim SV Werder.
Thomas Schaaf, damals Trainer auf unserer Seite.
Ach, witzig. Ja, wahrscheinlich haben wir deswegen so hoch gewonnen.
Ja,
das war ja damals, also das, was du eben ja auch gesagt hast zum SV Werder in der Zeit vom Thomas Schaaf, hat ja in der Saison tatsächlich auf 100% auf uns gepasst. Ich fand's
absolut.
Ich fand's super schade, wie nach der Saison mit ihm umgegangen wurde, weil eigentlich haben wir eine ganz gute Runde gespielt. Wir waren ja an den europäischen Plätzen dran. Und ich glaube, das war danach die Saison, wo man Armin Fee dann wieder zurückgeholt hat. Und das war ja eine ziemliche Graupensaison, die dann geendet hat damit, dass wir Niko Kovac dann bekommen haben, kurz vor Schluss, und uns gerade so in die Relegation gerettet hatten.
Ja, und dann ging es nämlich los. Dann ging die Reise los. Wir haben in der Relegation haben wir gegen
Nürnberg,
aber einen Schritt zuvor, am 34. Spieltag haben wir gegen Bremen gespielt und da ging es noch darum, wer von uns beiden rutscht in die Relegation. Das ist sowieso an Dramatik kaum zu überbieten. Und das war, kannst du dich an das Spiel erinnern?
Ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern und werde ich auch relativ schlecht wieder vergessen. Ich habe damals, war ich in meinem Studium, wir hatten eine Exkursion, wir sind nach Poznan gefahren, haben da das VW-Werk besucht und waren halt in Polen und sind gerade auf dem Rückweg gewesen. Ich bin Bus gefahren und habe die ganze Zeit im Bus gesessen, habe halt Live-Radio gehört, weil ich konnte es mir nicht angucken. Und ich war fix und fertig. Ich war richtig fertig mit den Nerven. Und wir sind Frankfurt dann immer näher gekommen. Ich denke so, oh, lass mich irgendwie jetzt hier schnell reinkommen, dass ich Internet habe. Und dann standen wir im Stau. So, und dann habe ich da gestanden. Und kurz bevor wir aus dem Bus rausgegangen sind und der Bus angehalten hat, hat Werder das 1-0 geschossen. Und ich hatte eine Kollegin dabei. Ich liebe diese Kollegin ganz arg. Die ist total toll. Die ist eine sehr, sehr liebenswürdige Person. Aber sie hat einen großen Nachteil. Sie kommt aus Braunschweig und mag Werder aus irgendeinem Grund auch ganz gern. Und dann ist sie durch den Bus gelaufen, hat gebrüllt, ja, Werder, und hat so auf mich gezeigt. Und ich hätte sie in dem Moment am liebsten umgebracht. Ohne Scheiß, das war ganz dünnes Eis. Da hat sie sich auch einen blöden Spruch von mir kassiert. Da habe ich dann gedacht, okay, krass. Ey, das hat mich echt schwer getroffen. Aber gut, es ist ja dann noch relativ glücklich dann für uns ausgegangen.
Ja, ich habe das Spiel vor dem Werder-Stadion gesehen. Bin da auf gut Glück hin, dachte mir, vielleicht kriege ich irgendwo noch ein Ticket. Habe ich aber nicht. Und dann stand ich da mit einem Eintracht-Kumpel, den ich in Göttingen kennengelernt habe, im Studium. Ja, stand ich dort. Gut, wir hatten unsere Studietickets und sind da umsonst hingefahren. Und es war eine nette Zugfahrt. Ja, leider ist das dann so ein bisschen in die Hose gegangen, war nicht so ein toller Tag. Aber ja, drin war ich tatsächlich nie, aber habe schon mal ein komplettes Eintracht-Spiel von außerhalb des Werder-Stadions, des Weser-Stadions gesehen.
Ja, ich war tatsächlich schon ein paar Mal drin im Weser-Stadion, auch noch bevor sie diese Tribüne irgendwie neu umgebaut hatten. Und ich kann mich an ein Spiel noch ganz gut erinnern, weil also das Besondere an dem Spiel war, wir sind damals mit unseren Freunden von den Mückenstürmern gefahren und ich hatte gerade nochmal geschaut, wir haben das Ding, das, was ich wusste, wir haben das Ding 1-0 gewonnen, ich musste nur gucken, in welchem Jahr das war, das müsste im Jahr 2008 gewesen sein, im Winter, das war in der Rückrunde, im Februar, und ich kann mich deswegen so gut dran erinnern, weil wir von Hannover ab bis Bad Hersfeld ein Lied gesungen haben. Und es ging die ganze Zeit durch. Es war der Hammer. Es war eine der schönsten Rückfahrten, die wir bis dato irgendwie gemacht hatten. 1-0 durch unseren Goalgetter Yannis Amanatidis, damals bei uns im Tor noch Oka Nikolov. Es war auch eigentlich eine geile Truppe. Aaron Galindo, Sotirios Kyriakos, Christoph Spicher, der heutige Manager von den Young Boys Bern. Wir hatten damals auch noch einen Japaner, wer kennt ihn nicht, Inamoto hat bei uns gespielt, Chris Köhler, Ox, Fenin, das war auch, glaube ich, die erste Saison von Martin Fenin, es war auf jeden Fall ein supergeiles Spiel und die Rückfahrt werde ich nicht vergessen. Ah, Moment, das war gar nicht das Spiel, das war ein anderes, haha, ich habe Scheiße erzählt, aber das macht ja nichts, dafür ist das ja auch ganz gut.
Inamoto, ey, jetzt bringst du mich gedanklich gerade auf Zeiten. Vor Inamoto war da noch ein Naohiro Takahara.
Kennst du den noch?
My Hero Takahara.
My Hero Takahara.
Ja, klar, der hatte bei meinem ersten Stadionerlebnis hat er geputzt, beim 2-0 gegen Hannover in 2007. So. Stell dir mal vor, der zusammen mit Kamada in einer Ära.
Es macht, ja, derzeit zusammen mit Kamada in einer Ära, mit Hasebe und... ja, gar nicht verkehrt. Das war eine Saison vorher tatsächlich. Und damals hat Amanatidis mit Naohiro Takahara zusammengespielt. Wir haben 2-1 gewonnen, so war es. Aber es macht nichts, weil Yannis Amanatidis hat da auch getroffen. Und Naldo hat mit dem Eigentor unseren Sieg quasi besiegelt. Das war die Saison 2007. Genau.
Weißt du, wo ich das Spiel gesehen habe? Nein, weißt du nicht, aber ich erzähl's dir jetzt. Oder
2007?
Euch. Ja.
Echt? Ach krass, erzähl.
Das war in Bebra zur Sonne.
Oh Gott.
Kennst du diese kleine Eckkneipe?
Natürlich, das Gasthaus, das war quasi unser erster Treff. Das war der erste Adlerhorst-Waldhessen-Treff, den wir so hatten. Unsere erste Kneipe, in der wir uns regelmäßig getroffen hatten. Das Gasthaus, gibt's das noch?
Das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Und das wusste ich aber nicht, dass das hier erster Adlerstreff war. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich 2006, 2007 und 2008, ich glaube auch noch 2009, regelmäßig dort hin bin, um da sehen, ruhig auch mal Spiele tatsächlich ganz oft alleine zu gucken. Ich bin einfach mit dem Fahrrad schön von Rotburg nach Bebra, habe da mal eine schöne Radtour draus gemacht und ja, durfte mein Fahrrad auch immer reinstellen, wenn man seitlich diesen Pflasterweg hochgeht, da kommt direkt eine Tür zum Keller, da durfte ich mein Fahrrad immer reinstellen. Das war immer ganz nett. Ja, das waren witzige Zeiten. Ja, lange nicht mehr an diese Zeit auch gedacht.
Zur Sonne war tatsächlich unsere erste Kneipe, wo wir uns relativ regelmäßig getroffen haben. Meine erste Erinnerung daran war, dass UEFA Cup Vorrundenspiel gegen Celta de Vigo, als ich glaube Alexander Huber hieß der Typ, uns zum Sieg geschossen hat. Ein Mensch, der, ich weiß nicht, 5 Bundesligaspiele für uns gemacht hat. Hoffnungsvolles junges Talent, aus dem nie was geworden ist. Ich glaube, davon haben wir so ein paar in der Reihe.
Huber hat, ich kann mich an ein schönes Tor vom Huber erinnern, beim 4-0 gegen Aachen.
Was du alles weißt.
Aus 40 Metern, glaube ich, trifft er die Trinkflasche vom Aachener Keeper. Das war auch ein tolles Spiel. Das war ein wichtiges Spiel. Das war auch... ja, eine spannende Rückrunde. Da haben wir ja voll gegen den Abstieg gespielt und mit dem Sieg gegen Hannover, da ging es ja richtig los. Sieg gegen Hannover, Heimsieg gegen die Bayern, Heimsieg gegen Aachen. Da haben wir uns dann mit dem Spiel gegen Bremen dann auswärts da wieder richtig diesen Klassenerhalt verdient.
Ja, absolut. Ich habe aus dieser Saison vor allem das Auswärtsspiel gegen Aachen in Erinnerung, aber wir sind jetzt, ich glaube, wir schwelgen einen sehr, sehr viel ab, weil wir sind gerade wieder in dieser Erinnerungsphase. Und ich möchte mir noch ein paar Storys aufheben, weil dieses Auswärtsspiel in Aachen, wenn ich daran zurückdenke, ich glaube, das ist was, das kann ich jetzt schon mal anteasern, davon werde ich nächste Woche mal ein bisschen was erzählen, weil das war schon sehr besonders. Das muss ich überlegen, war so eine meiner ersten Auswärtsfahrten, die ich gemacht habe, damals auch mit unseren Freunden von den Mückenstürmern.
Behalt ihr das mal zurück. Ich habe zwar gerade vom Heimsieg gegen Aachen gesprochen. Genau, aber...
Nee, alter Tivoli, Regenspiel, die Leute, die dabei waren, erinnern sich sehr, sehr gerne dran. Schick mal Grüße nach Heinebach, die Kollegen waren damals auch dabei, von daher angeteasert für die nächste Folge.
Ich bin gespannt.
So, ja, zum SV Werder haben wir jetzt gar nicht so viele Wörter verloren, wie wir das eigentlich vorhatten, aber vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlecht. Hast du noch irgendwas anderes zum Thema SV Werder Bremen, was du noch loswerden willst?
Ich möchte eigentlich nur, dass das Hinti am Samstag zur Primetime 15:30 dem Davy Selke seine spitzenlangen Elbenohren noch mal länger zieht.
Seine spitzenlangen Elbenohren. Gut. Ich hätte jetzt fast gesagt, genug in Erinnerungen geschwelgt, aber nein. So, dem ist nicht. Wir machen weiter mit unserer nächsten beliebten Kategorie. Und zwar die Kategorie.
Der Meister heißt Eintracht aus Frankfurt am Main. Und wir sind so stolz hier.
Der Meister heißt Eintracht, Eintracht History. Und wir hatten uns heute mal ein Thema vorgenommen, was so ein bisschen off-topic ist. Und zwar geht es um das Thema Identifikationsfiguren. Es wird ja immer im Fußball gesagt, die großen Fußballromantiker, die immer sagen, okay, es gab früher noch Spieler, mit denen konnte man sich identifizieren. Franz Beckenbauer, wenn ich an die Eintracht denke, vielleicht sowas wie Jürgen Grabowski, Bernd Hölzenbein, Charlie Körbel und so weiter und so fort. Das gibt es jetzt in der Form alles nicht mehr im Profifußball. Ich meine, da sind viele wahre Sachen dran, gerade wenn man sich die Verträge anschaut von Fußballern, die keine langen Laufzeiten mehr in einem Verein haben, sondern das ist vielmehr dieses Legionärstum, was witzigerweise Uli Hoeneß jetzt auch irgendwie bemängelt hat. Aber genau, was dieses Legionärstum so ein bisschen hervorgebracht hat, natürlich auch die Kommerzialisierung des Fußballs und so weiter, dass das alles so ein bisschen verloren geht. Nichtsdestotrotz hat auch die Eintracht in den Jahren nach Körbel, nach Hölzenbein und so weiter und so fort trotzdem Identifikationsfiguren rausgebracht, mit denen wir uns als Eintracht-Fans sehr speziell auch mit identifizieren. Dafür ist es tatsächlich für mich nicht unbedingt notwendig gewesen, dass ein Mensch sehr lange in einem Verein spielt, sondern wie er in einem Verein spielt. Genau, ich würde meinem lieben Kollegen Lessie mal den Vortritt lassen, um so einfach mal zu fragen, Lessie, was war denn so ein Typ Spieler, wo du sagst, das war jemand, der hat diese Generation, der hat meine Generation, mein Blick auf den Fußball so sehr geprägt, dass ich mich super gerne an diese Person erinnere und ich sage, okay, das ist eine Identifikationsfigur für mich gewesen, mit der ich Eintracht Frankfurt verbinde, unseren Verein.
Mhm. Gerne, gerne. Da waren wir gerade schon in der richtigen Zeit im Grunde. Ich hatte gestern erst sein Trikot zufällig im Schrank gefunden und wieder in der Hand. Es war nämlich das erste Trikot, das ich mir mit einem Spieler hinten drauf und das einzige tatsächlich auch, ein weiteres Trikot habe ich. Ein Meier-Trikot habe ich später gekauft, aber ich habe im Grunde nur zwei Trikots, wo ein Name hinten drauf steht. Und das erste war von Yannis Amanatidis. Ich habe damals auch überlegt, wen ich mir da drauf packe und habe noch, wenn ich jetzt gerade mal auch so über den Kader aus dieser Saison 06, 07 schaue, ich weiß noch, wie ich überlegt hatte, ob ich nicht Patrick Ochs nehmen soll, Sotos, Kyrgiakos, Albert Streit oder Yannis Amanatidis, und letzterer ist es dann geworden, zu Recht, ist einfach mein absoluter Lieblingsspieler gewesen, ist für mich auch als Typ immer ein straighter, ehrlicher Kerl gewesen, der kein Blatt vom Mund genommen hat, der Dinge so angesprochen hat, wie sie sind, und ja, ich fand ihn halt schon immer einen ganz, ganz feinen Kerl. Und überdies auch einfach ein ziemlich, ziemlich cooler Stürmertyp, der auch ja, mir selbst sehr, sehr viel Freude bereitet hat, wenn ich so an ihn zurückdenke.
Amar war eine absolute, der hat alles für den Verein gegeben. Also wenn du eins sagen kannst, dann ist es Amanatidis, dass er alles für den Verein gibt. Ich habe eine Situation im Kopf, an die erinnere ich mich relativ genau, aber erzähl du erst mal.
Mir ist gerade noch so in Sinn gekommen, es gab echt viele Probleme, auch das Ende von Amanatidis bei uns, das wurde ihm irgendwie nicht gerecht. Er hatte, ich glaube, Skibbe war das, oder? Michael Skibbe, der dann der letzte Trainer von ihm bei Eintracht gewesen ist, er hat die Probleme, die da bestanden, die letztendlich auch im Nachgang von vielen Seiten bestätigt wurden, einfach zu einem Zeitpunkt angesprochen, wo es vielleicht ein bisschen ungünstig war, das muss man vielleicht auch so sagen, da hätte er vielleicht mehr ein Blatt vor den Mund nehmen können, hätte ihm persönlich dann vielleicht weniger geschadet, als es am Ende es getan hat. Aber ganz ehrlich, er war halt, wie du gerade schon sagtest, mit 100% bei Eintracht und für Eintracht da. Und wenn seine Eintracht dann letztendlich den Bach runtergeht, und das ging es unter Skibbe eine ganze Weile dann kann er nicht die Schnauze halten. Dann muss er seinen Mund aufmachen. Das ist der Hut zu ziehen. Davor ist der Hut zu ziehen. Amar hat wirklich dadurch auch Probleme gehabt, die nicht jeder auf sich nimmt, weil er einfach seinen Weg gegangen ist. Es gab, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber Schmierblätter, Gazetten, die sich eine Kampagne gegen ihn gefahren haben und wirklich richtig dreckige Dinge in der Presse gegen ihn geschrieben wurden, wo wirklich nur eine Seite beleuchtet wurde und einfach, Mega Hetze gegen Amanatidis betrieben wurde. Unglaublich. Er ist ja vor Gericht gelandet wegen fiesen Anschuldigungen, wo er am Ende Recht bekommen hat, weil nichts belegt werden konnte. Also ja, er hatte schon durch seine Art ist er schon viel angeeckt, aber man hat ihm jedes Wort abnehmen müssen und können. Und genauso war er auch auf dem Platz. Einfach nur voll da und voll fokussiert und immer 100% ist einer, der einen mitgerissen hat, der einem richtig viel Freude bereitet hat.
Ja, du kannst sagen, also Amanatidis war von 2004 bis 2011 bei uns im Verein mit einer kleinen Unterbrechung, mit einem Wechsel nach Kaiserslautern, wo er dann aber auch direkt wieder zurückgekommen ist. Und er hat immer alles gegeben. Mit Amanatidis sind mir zwei Sachen noch im Kopf. Das eine ist das völlig unwürdige Ende. Zwar das letzte Spiel, das Abstiegsspiel gegen den BVB, damals, als wir abgestiegen sind, als Peter Fischer damals den großartigen Satz gesagt hat, dann schlagen wir halt den scheiß BVB, und es dann der Randale-Meister Eintracht Frankfurt gefeiert wurde und Amanatidis vor der Kurve stand, kopfschüttelnd, weil wir auch gerade geführt hatten, und hat die Welt nicht verstanden, weil gerade Pyrotechnik irgendwie gezündet wurde. Das ist das eine, was mir von Giannis Amanatidis im Kopf geblieben ist, sein unwürdiges Ende, wie ich auch finde, ein Spieler, der sich mehr als verdient gemacht hat in unserem Verein, der sich wirklich immer den Arsch aufgerissen hat. Ich fand ihn als Spieler immer großartig. Ja, genau. Und er ist ja geborener Schwabe, in Stuttgart groß geworden, und sein erster Auftritt ist mir mehr oder weniger auch noch in Erinnerung. Ich habe gerade nochmal nachgeschlagen. Es war der DFB-Pokal im Jahr 2000, 2001. Kannst du dich daran entsinnen? Oder weißt du, wovon ich spreche?
Sein erstes Spiel für Stuttgart?
Für, genauer gesagt, den VfB Stuttgart 2.
Ja, war das nicht gegen Eintracht?
Ja, genau. Ja, das war eins der peinlichsten Spiele bei uns im DFB-Pokal, was es jemals gegeben hat. Der VfB Stuttgart 2 hat gegen Eintracht Frankfurt 6-1 gewonnen. Im Jahr 2000, 2001. Also es war im Jahr 2000. Und Giannis Amanatidis hat das 5-1 und das 6-1 für den VfB Stuttgart 2 geschossen. Damals als Jugendspieler für den VfB gegen unsere Mannen vom Main, die sich in der ersten DFB-Pokalrunde unsagbar blamiert haben. Wenn man meint, man scheidet gegen Aue aus und das ist peinlich, oder gegen Ulm, gegen Stuttgart 2 auszuscheiden ist, und das mit einem Ergebnis von 1-6 ist, glaube ich, nochmal eine Spur härter.
Mhm. Absolut. Das ist man kann es gar nicht in Worte fassen. Man kann gar nicht glauben, dass sowas passieren kann.
Nee, vor allem, also genau, es ist auch eine Mannschaft gewesen von uns, die hätten das eigentlich locker schaffen müssen, aber gut. Wie das manchmal ist, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Dafür gibt es mal einen Euro ins Phrasenschwein. Ja, ein Spieler, mit dem, wenn ich das darf, Lassie, mit dem ich mehr oder weniger Besonderes verbinde, ist vielleicht nicht unbedingt allen Menschen ein Begriff, hat aber ungefähr in der gleichen Zeit gespielt. Und zwar im Jahre, jetzt muss ich gerade mal gucken, 2000, 2001 war der Kollege bei der Eintracht, jetzt muss ich gerade mal schauen, und er hat noch eine zweite Dings mitgemacht. Genau, der war 2001 ist er zu uns gekommen und 2003 ist er wieder gewechselt. Das heißt, er war 2 Jahre bei der Eintracht. Und zwar rede ich von Paweł Krzyżanowicz. Polnischer Stürmer, der erste, der mir bekannt war. Ich meine, Lassie und mich verbindet nicht nur der Fußball, verbindet nicht nur die Eintracht, sondern verbindet auch eine gemeinsame Historie. Ein Teil meiner Familie kommt aus Polen, und ich habe Zeit meines Lebens nicht unbedingt immer es war nicht unbedingt immer einfach, in einem Nest groß zu werden, wo es nicht sehr viele Ausländer gibt. Und Paweł Krzyżanowicz hat für mich eine gewisse Identifikation für mich auch ausgestrahlt, für jemand, der meine Wurzeln verbindet mit dem Verein, den ich liebe. Und das war was sehr, sehr Besonderes für mich. Hat zwar In der zweiten Liga für uns 18 Tore geschossen, was aller Ehren wert ist. Und dann auch in der Bundesliga dann nochmal 7 Stück für uns gemacht. War nicht der Riesenkicker. Ich habe eben nochmal geguckt, er hat sein Karriereende 2007 ist er von Wilhelmshaven zurück in seine Heimat gewechselt nach Słupsk und hat da dann sein Karriereende 2011 hingelegt in der ersten polnischen Liga. Aber genau, war für mich schon irgendwie was Besonderes, wo ich gesagt habe, das ist ein Mensch auf jeden Fall, wo ich sage, damit, ja, das ist einfach jemand, mit dem ich mich identifizieren konnte. Ich weiß noch, dass ich als Junge halt gekickt habe und draußen vors Scheunentor meine Bälle geschmettert habe und dann mich in die Rolle von verschiedenen Eintracht-Spielern reingesetzt habe und dann meinen eigenen Radiomoderator gespielt habe und habe die Bälle da irgendwo durch die Gegend geschossen. Gut, wer kennt's nicht? Ich meine, das habt ihr wahrscheinlich in einer ähnlichen Art und Weise gemacht, wenn auch vielleicht nicht vors Scheunentor, vielleicht in einer anderen Art und Weise. Aber das war ein Spieler, der tatsächlich für mich eine relativ besondere Rolle gespielt hat, auch weil es genau die Phase war, wo ich mit der Eintracht dann auch warm geworden bin. Und auch wenn es eine schwierige Phase war vom Standing her und dass das eine Phase war, wo es der Eintracht überhaupt nicht gut ging, war das trotzdem eine Identifikationsphase, eine Bindungsphase an mich, die mich an den Verein auch geschweißt hat, muss ich sagen. In guten wie in schlechten Zeiten. Ich bin zu dem Verein gekommen, vor allem in schlechten Zeiten. Und wir sind durch Höhen gegangen, durch unglaubliche Höhen, aber auch durch ziemliche Tiefen. Ja, aber das hat für mich die Bindung schon sehr geprägt. Ich kann mich an, es müsste ungefähr dieselbe Saison gewesen sein, da war die Eintracht zum ersten Mal bei einem Testspiel in Bad Hersfeld gegen den SVA Bad Hersfeld. Ich glaube, die haben 3-0 gewonnen oder sowas, war eigentlich völlig unspektakulär. Aber kennst du noch diese Diddle-Hefte? Es gab doch früher so Diddle-Hefte. Das waren so Hefte mit so bunten Mäusen drauf. Das waren einfach nur so College-Papier, also so DIN A5 College-Dinger. Und die haben die Kinder immer unter sich getauscht. Und ich habe heute noch, ich muss mal gucken, ich habe den, glaube ich, noch zu Hause. Ich habe heute noch ein Diddle-Papier voll mit Unterschriften von der damaligen Mannschaft. Da ist Oka Nikolov, Bashiru Salu, Erol Bulut, was da alles mit dabei war. Und diese Unterschriften müsste ich noch daheim irgendwo liegen haben.
Ich wollte dich gar nicht unterbrechen, weil du hast gerade so schön erzählt, das hat gerade richtig fröhlich gemacht, das schwappte so richtig auf mich über. Ich hätte niemals gedacht, dass jetzt der Name Paweł Krzyżanowicz von deiner Seite kommt, wenn du an Identifikationsfigur denkst. Und super, super witzig. Das ist der letzte Pole, der bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag gestanden hat.
Ja.
Seitdem nie wieder einer. Da kann ich tatsächlich auch was zu sagen. Das war nun mal die Zeit, wo ich noch nicht Eintracht-Fan gewesen bin. Sehr wohl aber derjenige, der mich zum Eintracht-Fan gemacht hat, nämlich mein Bruder. Und der war damals in der, damals noch Mayrhotels Hotel. Im Mayrhotels Hotel war der neben Abitur, Gehilfe vom Hausmeister. Der hat da so einen kleinen Minijob gehabt und hat dem Hausmeister unter die Arme gegriffen. Und dort waren die nämlich untergebracht zum Trainingslager. Und mein Bruder hatte dann quasi, ich war in der Zeit in Italien, in Bibione zum Urlaub mit der Familie. Mein Bruder hat seinen Job halt gemacht, ist deswegen als einziger aus der Familie nicht mit. Und für ihn hätte es keinen schöneren Urlaub geben können, als zur Arbeit zu gehen in der Mayrhotels, wo er die ganzen Eintracht-Spieler um sich herum hatte und sich mit Paweł Krzyżanowicz eben auch angefreundet hat tatsächlich in der Zeit. Ist nicht so, dass die heute Kontakt haben, aber er hat damals jeden Tag mit ihm gesprochen, der ist auch zu ihm aufs Zimmer gegangen, der hat ein Trikot von ihm bekommen und einen Trainingsanzug, den er eigentlich nicht weitergeben durfte, weil die halt auch irgendwo ihren Satz bekommen und aus eigener Tasche das letztendlich zahlen müssen, wenn es verloren geht, wenn was auch immer passiert. Hat er von ihm so viele Sachen bekommen, ist dann, als er das erste Mal im Kreise der Mannschaft war, ich weiß noch, wie er das immer wieder erzählt hat, voll aufgeregt gewesen zwischen den ganzen Stars, die ihn Wochenende für Wochenende begeistern. Und nach einer Zeit, so ein dritter, vierter Tag, ist dann im Albert Streit, der da damals auch ein ganz junger Spund war in der Truppe, vorbeigegangen. So, hier, Albert, wo ist denn der Pavel? Keine Ahnung, ich glaube, der war vorhin dort und dort, ne? Flitzt an den ganzen Leuten vorbei, nur um zu Pavel zu kommen. Und spannende Sache. Am 13. Oktober hat mein Bruder Geburtstag. Und das ist kurz darauf dann ein Spieltag gewesen für Eintracht. Und mein Bruder hat gemeint, das ist mein Geburtstag, an dem Tag musst du treffen. Und er hat tatsächlich an seinem Geburtstag getroffen und er hat quasi einen Gruß, er hat in die Kamera geguckt. Mein Bruder wusste, dass er, vielleicht hat er ne, in dem Moment nicht an meinen Bruder gedacht. Aber es bildet mein Bruder sich auf jeden Fall bis heute ein, dass er wirklich an ihn gedacht hat und für ihn das Tor geschossen hat.
Ja,
weil
großartig.
Er es ihm versprochen hat zumindest.
Na, siehst du, da ja. haben wir doch schon direkt wieder eine ähnliche Historie, was auf jeden Fall so Identifikationsfiguren angeht. Wo würdest du denn sagen, was ist denn für dich in im heutigen Kader ein Mensch, wo Eintracht-Fans auch sagen können, okay, das ist ein Mensch, mit dem kann ich mich identifizieren. Das ist ein Player, der für mich eine gewisse Aura was ausstrahlt, mit dem ich was verbinde. Was wäre da für dich ein Spieler, der da für dich so in Frage kommt vom heutigen Kader?
Ist eine gute Frage. An sich fällt da direkt Makoto Hasebe ein, weil es kaum einen Profi gibt, auf den das Wort Profi so zutrifft, wie das Wort eigentlich nur zutreffend sein kann. Ein Vollprofi ist Makoto Hasebe. Menschlich, sportlich, in jederlei Hinsicht einfach nur ein ganz, ganz, ganz wertvoller Mensch. Und deswegen ein absolutes Vorbild für jeden Jugendlichen, für jedes Kind und jeden, der irgendwie diesem Sport auch was abgewinnen kann.
Ja, absolut. Für mich gibt es noch zwei, drei andere im Kader, wo ich sagen kann, okay, das sind vielleicht so potenziell Leute. Auch Makoto Hasebe natürlich, Vollblutprofi. Ich glaube, davon kann sich jeder junge Kicker auf jeden Fall was abgucken. Wenn jeder bei uns in der Jugend so gepolt wäre wie Makoto Hasebe, hätten wir überhaupt keine Nachwuchsprobleme. Da könnte man von ausgehen, das ist ein Vollblutprofi und das war er schon immer und hat nicht ohne Grund eine großartige Karriere irgendwie hingelegt und ist noch immer mit, ich weiß nicht wie alt ist er, 36, ein unheimlich wichtiger Baustein in unserem Team. Wobei er auch immer noch nicht sicher ist, ob er vielleicht nächstes Jahr auch noch bleibt. Es kommt immer so ein bisschen auf seinen Körper an, aber wir gucken mal, wie es denn ist. Er hat nur den einzigen Nachteil, dass er bei uns den Altersschnitt so ein bisschen nach oben drückt.
Das stimmt. Aber das darf er ruhig. Wenn er den schnellsten Sprint gegen Hertha BSC auf dem ganzen Platz von allen Spielern, die da überhaupt auf dem Platz standen, von beiden Mannschaften hinlegt, dann darf er auch von mir aus 40 Jahre alt sein.
Ja, absolut. Gehe ich absolut mit. Er hat ja irgendwie gesagt, sein Vorbild ist, glaube ich, ein Kicker, der älteste Spieler, Profispieler momentan aktiv ist. Ich glaube, der ist Mitte 40 oder sowas, auch ein Japaner. Da haben wir noch ein paar Jahre Freude an Makoto. Aber wir wollen es auch nicht übertreiben. Ne? Also in einer gewissen Zeit musste der Jugend auch mal eine Chance lassen. Auch jemand, wo ich sage, großartige Figur im Team, große Identifikationsfigur für mich persönlich auch, wo ich sage, das ist jemand, der hat immer alles für die Eintracht gegeben. Den konntest du nie irgendwas vorwerfen. Unser Kapitän, absolut, David Abraham. Ich habe mir damals nach der Pokalsiegersaison habe ich Tickets gewonnen gehabt für die Trikotvorstellung, die damals im Gibson Club hier in Frankfurt war. Super geiles Event. Ich bin damals zu dem Dulli dahin, der da die Trikots, du konntest dir dann so ein Trikot vorbestellen für einen Sonderpreis und ich bin dahin und habe gesagt, ja, was willst du für ein Trikot haben, was willst du für eine Rücknummer? Und ich habe mir im ersten Moment gedacht, ja so, eigentlich wäre Boateng geil, weil du warst noch in so einer Euphorie vom Pokalsieg, aber ich habe gesagt, nee, du gehst auf eine Nummer sicher, du willst doch jemanden auf dem Trikot haben, wo du sagst, okay, das hast du nächstes Jahr auch noch. Sag ich, gut, mach mal 19 David Abraham. Gut, dass ich das gemacht habe, irgendwie zwei, drei Wochen später ist Boateng dann abgedampft. Dann hätte ich ein blödes Trikot gehabt für die Saison, weil er hat kein Spiel für uns gemacht in der Runde. Hatte ich schon mal mit Maurizio Gaudino, aber das war eine andere Ära. Und David Abraham ist für mich auch jemand, da kannst du sagen, das ist eine sichere Bank. Er ist für ein, zwei Schnitzer in der Saison mal gut. Klar, ist natürlich auch in einem gewissen Alter, ist natürlich auch ein laufintensiveres Spiel, was er auch betreibt. Er versucht auch immer mal nach vorne irgendwo durchzustecken, ist jetzt nicht der Riesentechniker, aber das, was bei David Abraham auf jeden Fall sagen kann, der Junge hat Herz. Der hat das Herz am rechten Fleck. Er ist unser Bindeglied für Die spanisch sprechende Community bei uns, das musst du auch sagen, es befindet sich ja schon seit einigen Jahren irgendwo in Deutschland. Seine Kinder sind hier groß geworden und er verbindet, glaube ich, auch sehr, sehr viel mit der Eintracht und ist ein sehr, sehr wichtiger Mensch, vor allem bei uns auch im Team, glaube ich.
Definitiv. Ich war auch ein bisschen traurig, als es hieß, der will wohl nach Argentinien gehen. Zum Glück ist er geblieben. Sehe ich absolut genauso.
Das siehst du aber auch so das Herz von ihm, weil er auch gesagt hat, also das war ja auch O-Ton von ihm, er will sich nicht verabschieden mit so einer Corona-Saison, sondern er hofft halt, dass er sich vor Publikum auch verabschieden kann. Und ich kann das auch absolut nachvollziehen. Das ist ein super Kerl, wo ich sage, Junge, ich habe Respekt vor dir, du bist ein toller Spieler, hast immer alles gegeben für uns, du bist unser Pokalsieger-Kapitän. Das ist eigentlich einer immer noch meiner Lieblingsspieler im Team, auch wenn er nicht immer zu 100% fit ist und 100% oder 110% Leistung bringen kann, sondern nur noch das, was er irgendwie kann. Aber er ist mit dem Herzen dabei.
Ja, ich war mal beim Eintracht-Training, irgendwann letztes Jahr war das gewesen, und mit dem einen oder anderen Spieler dann kurz mal noch unterhalten, auch mal ein Foto geknipst oder knipsen lassen. Und oftmals, wer in so einer Situation schon mal war, die Spieler gucken dann direkt in die Kamera, legen einen Arm um einen und gucken einen gar nicht an und gehen direkt weiter und nicken noch kurz. Aber David Abraham, der hat einem richtig in die Augen geguckt, also mir zumindest. Gut, lag vielleicht auch daran, dass ich gesagt habe, hey, hola, Capitan. Da hat er direkt geschmunzelt. Oh, un foto, por favor. ja, klar, und dann hat er einen wirklich nochmal angeguckt und einem zugelächelt, ganz anders auf einen zugegangen. So. Das ist schon ein ganz, ganz freundliches Kerlchen. So,
ja, du merkst, wenn die Prioritäten dann, wie die Prioritäten dann vielleicht auch irgendwann mal anders gesetzt werden und man sagt, okay, ist halt eine menschliche Figur, der sehr viel für den Verein bringt und vor allem auch im Team bringt. Wer auch sehr viel für das Team bringt, ist unser Team-Comedian. Ich glaube, du weißt, von wem ich spreche, wenn ich sage Team-Comedian, der Mensch, der die Leute bei Laune hält, unser, wie soll ich sagen, J-Lo.
Okay. Ich wusste gerade nicht, wen du nennen willst. Ich wusste nicht, ob du Chandler meinst oder aber Danny Da Costa, weil die ähnlich gestrickt sind.
Ja,
die
beiden. Das stimmt. Aber ja, wo ich J-Lo gesagt habe, wusstest du genau, wen ich meine.
Ja, na klar. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich finde, bevor wir uns jetzt zu lange über einen Spieler unterhalten und einen hervorheben, jeder hat jetzt einen so ein bisschen angepriesen, von meiner Seite Hasebe, von deiner Seite Vater Abraham, zu Recht, sind die Papis, ne, da hinten drin. Aber wir haben einen Chandler, wir haben aber ebenso einen Kevin Trapp, wir haben einen Seppel Rode, die du alle in einem Atemzug nennen musst, auch mit den beiden Innenverteidigern, über die wir gerade schon gesprochen haben.
Ja. Wo ich sagen würde, das kann auf jeden Fall einer werden und der sehr, sehr wichtig auch für die Community hier in Frankfurt ist und auch für die Frankfurt-Fans. Du hast ja auch, wir haben in Frankfurt einen großen migrantischen Anteil auch an Fans. Das ist jemand wie Ayman Barkok, der auch in der Nordweststadt groß geworden ist. Wer sich in Frankfurt ein bisschen auskennt, das ist jetzt nicht unbedingt das gut betuchte Frankfurter Viertel, der sich auch selber irgendwie hochgekämpft hat, der eine Vorbildfunktion für viele junge Menschen hier in Frankfurt hat. Da sage ich, okay, das kann auch jemand werden. Ich würde mich so sehr freuen, wenn aus dem Jungen was wird. Kann auch passieren. Und ich glaube, er ist es jetzt schon teilweise für viele junge Leute.
Definitiv. Und wir hatten das Thema Barkok auch schon im Zuge unseres Podcasts. Wir würden uns, glaube ich, alle sehr freuen, wenn er richtig durchstartet. Er ist noch 22 Jahre jung. Das ist, da ist noch nichts, noch kein Zug abgefahren. Die Laie nach Düsseldorf, die hat auch durch Verletzungen und so weiter nicht so viel eingebracht, wie wir uns erhofft haben. Aber umso überraschender, dass wir ihn jetzt dennoch wieder übernommen haben, weil Hütter doch sehr einer ist, der das Herz ein bisschen auch beiseite legen kann und rein das Sportliche fokussiert. Und hätte nicht jeder gedacht, dass er auch schon auf seine ersten Spielanteile in den ersten paar Spielen kommt, wenn auch nicht viele, aber deswegen
mich freut's.
Soll er mal zusehen.
Mich freut's absolut. Sein erstes Bundesliga-Tor, falls du dich noch erinnern kannst, Ayman Barkok, war gegen den SV Werder Bremen.
Gegen Bremen.
Ein saugeiles Ding.
Ja. Ja, und das habe ich bei, bei zwei Bremer Kollegen, die eine WG hatten in Göttingen, bei denen geguckt. Ja, da siehst du, so schließt der Kreis, da sind wir wieder bei Bremen.
Sind wir wieder bei Bremen und jetzt fangen wir gleich wieder an mit der nächsten Kategorie und unserer letzten Kategorie für heute.
Auf jetzt Eintracht. Unser Blick auf das nächste Spiel.
Samstag, 15.30 Uhr. Was kann es Schöneres geben?
Wo kann man eine Brücke schlagen? Das gibt es doch gar nicht.
Ja, wir sind die Übergangskönige, die absoluten Übergangskönige. Wie gut kann man eine Brücke schlagen? Wir spielen am Samstag 15.30 Uhr gegen den SV Werder Bremen.
So lange labern, bis man irgendwie mal zufällig irgendwas was fallen lässt, was zum nächsten Thema passt, wenn man sich erinnert, ach, wir wollten ja noch über was anderes sprechen.
Ja, irgendwas war da noch. Genau, was erwartest du von dem Spiel am kommenden Samstag? Es wird natürlich eine völlig andere Partie wie gegen die Bayern. Es wird relativ klar sein. Klar ist auch, Ervan Endika ist zurück im Mannschaftstraining. Er war gegen die Bayern schon wieder zurück auf der Bank und ist wohl scheinbar auch wieder eine Option für die Startelf oder zumindest für einen Wechsel. Das ist auf jeden Fall klar. Es ist auch klar, dass Niklas Füllkrug für den SV Werder ausfallen wird und Werder dann mit natürlich vorne ein ganz, ganz großes Problem haben wird, weil ja bisher Niklas Füllkrug, es lief alles über ihn, der einzig treffsichere Stürmer. Die Frage ist jetzt, ja, was erwarten wir uns von dem Spiel? Was denkst du, was wird das für ein Spiel?
Was ich erwarte? Mhm. Eine Leistungssteigerung,
ja, gut.
Drei Punkte und lange Ohren für Davy Selke.
Ja, ich wäre absolut dafür, Davy Selke in Manndeckung zu nehmen mit Hinti. Der ist
auch eine Identifikationsfigur. Ne?
Ja, absolut. Ja. So ein Ding kann aber auch böse nach hinten losgehen, ne? Wenn du so eine Diskussion erstmal breit trittst und dann hast du so einen Aas wie Davy Selke auf dem Platz stehen, der nimmt so Vorlagen natürlich genüsslich an, wenn er dann tatsächlich gegen uns netzen sollte. Das wäre an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten, die ganze Nummer. Aber gut.
Nach hinten gegangen ist es ja schon. Er hat direkt ein Eigentor geschossen nach dieser Aussage.
Ja, ja, das stimmt. Aber er ist jetzt Rekordhalter. Ich glaube, mit Nicole Czernoweski zusammen und mit noch irgendjemandem hat er die meisten Eigentore in der Bundesliga geschossen. Er hat quasi einen neuen Rekord aufgestellt. Ist nicht nur der treffsicherste Innenverteidiger.
Ne? Ja, so eine Aussage machen und dann zum Dankeschön Rekordhalter Eigentore werden.
Ne? Ja, ich glaube, Davy Selke hat am selben Spieltag auch noch getroffen. Was ist da schiefgelaufen?
Aber gut.
Ja, Hauptsache er trifft nicht gegen uns, oder? Wie würdest du die Mannschaft irgendwie aufstellen? Was wäre deine Wunschelf? Im Prinzip haben wir ja gegen die Bayern, wenn ich das richtig sehe, bis auf David Abraham dieselbe Elf aufs Feld geschickt wie gegen Hoffenheim, wie gegen die Hertha und wie gegen den ersten FC Köln.
Ja.
Also Abraham fällt meines Wissens wohl auch aus.
Und genau deswegen würde ich, es ist eine knifflige Frage, Tuta oder Ndika, also ich war jetzt nicht bei den Trainings dabei, aber ich würde es ein bisschen von den Trainingsleistungen abhängig machen, wenn Ndika fit ist und wenn er im Saft ist, dann würde ich ihm jetzt endlich mal wieder die Plattform geben, um ein gutes Spiel abzuliefern. Tuta hatte, das meinte ich letzte Woche noch, als wir auch gesprochen hatten, er würde sich vor Freude einscheißen, wenn er mal gegen die Bayern von Anfang an spielen darf. Dann hat er tatsächlich von Anfang an gespielt.
Und hat sich eingeschissen.
Ja, so ist es. Deswegen würde ich zusehen, dass Ndika wieder auf der Platte steht, zusammen mit Hinti und mit Makoto. Über Trapp brauchen wir nicht sprechen. Aber das wäre auf jeden Fall schon mal so unsere Defensive, die ich mir fürs Spiel wünsche.
Halte ich tatsächlich für völlig unrealistisch, wenn ich ehrlich bin. Weil wenn man Adi Hütter genau kennt, weiß er, dass er sehr genau darauf achtet, wer in der Verteidigung welchen Fuß benutzt. Und ein Martin Hinteregger, ein Makoto Hasebe und ein Ervan Endika hinten in die Innenverteidigung gemeinsam zu packen, das heißt zweimal Linksfuß, einmal Rechtsfuß, wird er nicht machen. Wenn Makoto in der Verteidigung spielt, wird er die Libero-Position haben und ein Hinteregger oder ein Endika wird er nicht auf die rechte Außenbahn setzen. Hinteregger hat er schon mal gespielt, hat das nicht, nicht zufriedenstellend erledigt, sagen wir es mal so. Und genau, ich glaube, Adi wird erstmal auf der Bayern-Innenverteidigung vertrauen, wird Tuta auf rechts außen setzen, Hinteregger links außen und Hasebe in die Mitte. Alternative wäre, Hinti in die Mitte zu setzen und Evon Ndika nach links, hätte natürlich so ein bisschen das Risiko, dass man sagt, okay, Evon Ndika ist jetzt irgendwie auch schon 4-5 Wochen wieder raus gewesen, kommt jetzt wieder irgendwie Kaltstart direkt rein. Muss man schauen, wie man es macht. Ich glaube, dass Adi Ndika vielleicht bringt, wenn das Spiel schon einen guten Lauf genommen hat oder wenn man eine Verstärkung in der Verteidigung noch brauchen und wir sind vielleicht irgendwie am Schwimmen oder sonst irgendwas. Ich glaube allerdings nicht, dass wir Ndika und Hinteregger gemeinsam sehen, wenn Hasebe auch noch spielt. Außer es wäre natürlich möglich, Tuta spielen zu lassen, Hinteregger und Ndika. Wäre natürlich eine Maßnahme, auch Makoto Hasebe rauszulassen, aber gut. Ich würde erstmal sagen, die Elf wie gegen die Bayern bleibt hinten zumindest stehen. Über den Torwart brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren.
Ja, so wie du sagst, Hinteregger würde in dem Fall die zentrale Position einnehmen. Ungewohnt sicherlich Makoto nebendran zu sehen, aber das wäre das, was ich mir so für das Spiel irgendwo dann auch vorstelle. Aber gut.
Wie sieht dein Mittelfeld aus?
Ich würde mal was anders machen. ich würde tatsächlich mal Suber die Chance geben, sich wieder etwas zentraler einzuordnen und neben Rode auf der 6 dann.
6 oder 8 quasi.
6, 8.
Ja, okay.
Um einfach gemeinsam mit Kamada so ein bisschen das Offensivspiel etwas flexibler aufzuziehen, damit Kamada nicht der einzige Fixpunkt ist, damit man mal so ein bisschen mehr Variabilität schafft und die schlechte Werder-Defensive da einfach mal unter ganz andere Voraussetzungen und Herausforderungen gestellt ist, als sie es möglicherweise auch erwarten.
Und wenn du Zuber von links abziehst, kommt bei dir auf die linke Seite dann vermutlich Armin Younes, oder?
So ist es und den wünsche ich mir jetzt auch. Ich habe einfach mal Bock, dass der ein Spiel von Anfang an bekommt, um mal zu sehen, wie das Spiel dann auch annimmt. Das ist immer was ganz anderes, wenn man da das Vertrauen von vornherein genießt und nicht eben nur sich eine ganze Weile kalt gesessen hat, so ein bisschen an der Seitenlinie warm laufen durfte. Jeder, der Sportler ist, der weiß, wie es ist, wenn man einfach die Möglichkeit hat, so ein Spiel von Anfang an mitzugestalten.
Ja, absolut. Er kann da dem Spiel auf jeden Fall seinen Stempel aufdrücken. Kamada bleibt auf der 10 bei dir. Almami Touré wieder auf der rechten Seite?
Ja, Almami auf der rechten Seite. Der wird die schön beschäftigen, die Werderaner. Der darf gerne seinen Sprints laufen. Der darf gerne auch mal statt der Flanke den Ball mit der Hacke zu Suber geben. Da haben wir ein bisschen mehr Gestaltungsspielraum dann in der Zentrale. Das könnte ganz gut funktionieren, glaube ich.
Ja, ich finde es eigentlich total gut, wie du das Mittelfeld aufgestellt hast. Ich weiß nicht, ob ich einen Zuber auf die 8 setzen würde. Ich würde mich für Emin Barkok freuen, ihm mal eine Chance von Anfang an zu geben. Ich könnte auch sagen, ich möchte gerne, dass Dominik Kor spielt, einfach um Davy Selke die Knochen zu brechen. Aber ich würde mich im Zweifel für Emin Barkok entscheiden und würde ihn einfach durch Zuber ersetzen. Aber ansonsten gehe ich bei dir voll mit. Finde ich total super.
Das würde nichts bringen, weil super. Das wäre super. Kor wird nichts zu brechen bekommen, weil Hinti von hinten rufen wird, lass durch. Lass durch, ist meiner. Ja.
Ja, vorne, altbewährt, trifft immer gut.
Kamada nicht die gleiche Aufstellung spielen lassen.
Ja, ich glaube, da bleibt uns ja auch nicht ganz so viel. Wir wollen mal gucken, wann Ragnar Ache wiederkommt. Ja, aber ich glaube, Silva und Dost sind an der Stelle nicht wirklich zu ersetzen, oder?
Ja, also das ist schon so und das funktioniert. Funktioniert überraschend gut in der Saison bisher und das sollte man nicht stoppen.
Gut. Was wir auch nicht stoppen wollen, ist die Zeit. Wir sind jetzt etwas über eine Stunde. Das passt aber ganz gut. Wir können so langsam zum Ende kommen und ich würde dich nach deinem Tipp fragen für das Spiel. Wie geht's aus? Heimspiel gegen SV Werder Bremen, Samstag 15.30 Uhr im Stadtwald. Was wird's werden? Also ich glaube, auf den Sieg können wir beide uns schon mal diesmal einigen, oder?
3-0.
3-0? Dann sage ich 2-0. Ich vertraue da absolut unserem Coach, unserer Mannschaft, dass sie da eine Reaktion zeigen gegen das Spiel, gegen die Bayern. 5-0 verloren das Ding und jetzt, ich sag mal so, ne, gegen die Bayern zu verlieren und danach 10 Spiele zu gewinnen, ist besser als gegen die Bayern zu gewinnen und 10 Spiele danach zu verlieren, wie wir es letztes Jahr irgendwie hatten, oder nicht zu gewinnen. Von daher bin ich frohen Mutes, dass wir trotz Corona-Shutdown und so weiter und so fort jetzt vielleicht in einen goldenen November starten. Goldene Oktober hatten wir in unserer Historie schon des Öfteren. Ich wäre ganz glücklich damit, wenn wir jetzt eine gute Runde starten. In der Woche drauf geht es dann gegen den VfB Stuttgart. Jetzt geht es ums Punktesammeln. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns oben irgendwo festbeißen würden.
Dein Wort in Gottes Ohr.
Ja.
Und ich bin wirklich sehr gespannt. Werde das Spiel ausnahmsweise mal wieder auch gucken.
Ja, geht mir auch so. Wandern kann ich am Samstag nicht. Aber ich werde es mir auch einmal anschauen. Diesmal bin ich auch wieder dabei.
Ja, und Ikea reicht einmal im Jahr.
Ikea ist nur einmal im Jahr. Jutti, dann hören wir uns nächste Woche wieder, ihr Lieben. Das war's von uns. Das war euer Waldhessen-Gebabbel mit Lassie und Klausi. Wir waren on air. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich habe ja schon versprochen, ich sag euch ein bisschen was zum Thema Eintracht-Historie nochmal, zum Thema Auswärtsspiel gegen Aachen. Das habe ich jetzt schon angeteasert, das müssen wir nächste Woche festzurren. Das wäre es von mir. Auf Wiedersehen, bis denn.
Seid auf der Hut und bleibt gesund. Macht's gut.
Bleibt gesund. Ciao, ciao.